Steven, wir haben uns vor ein paar Monaten kennengelernt in Adelboden. Da hast du mir deine Lebensgeschichte erzählt. Und ganz am Schluss von unserem Gespräch, wo wir sind gegangen, habe ich dich gefragt, Steven, darf ich dich noch heimstellen? Weißt du noch, was du mir als Antwort hast gegeben?
Ich bin nicht heimgegangen, sondern in die Sportarena, oder?
Ja, richtig, genau. Was machen?
Klettern.
Ja, genau. Hey, ich habe das super gefunden, mich hat das beeindruckt. Du als Blinde kletterst. Und wir haben sicher den einen oder anderen da, der kommt nicht einmal mit zwei gesunden Augen eine Sprossenwand rauf. Jetzt sag mal, wie machst du das?
Weißt du, du musst wissen, ich wohne geheiratet mit Frau und Kind. Und die haben ja manchmal einen Puff. Und wenn ich dort Sachen finde, dann finde ich an so einer Wand Klettergriffe, ganz einfach.
Sehr gut. Also für all die unter uns, die mal ein Bufti haben, ihr könnt auch klettern.
Es gilt natürlich, es gilt als Stichwort, es findet jedes Huhn, das blind ist, einmal ein Korn. Und beim Klettern ist es gleich, wenn du einfach genug Kraft hast und umsuchst, dann irgendwelche Griffe kommen da schon in die Quere.
Super. Und jetzt sag mal, was machst du sonst so, wenn du nicht in der Kletterhalle rumturnst oder zuhause nach Sachen suchst? Was machst du sonst so?
Den heutigen Vortrag vorbereiten. Ja, ich bin halt durch meinen Unfall in ein Leben gekommen, wo ich sehr viel Zeit hatte, auch durch Therapien, mich mit mir, mit dem Schicksal, mit dem Ganzen drumherum, auf der Welt, mit dem Menschsein zu beschäftigen. Und das ist mein tägliches Brot. Mhm. Sich die Frage zu stellen, wie, wo, warum und wie geht es weiter, woran hebe ich mich, was zählt es eigentlich und gibt es einen Sinn? Und ich finde das enorm spannend, aber es braucht auch Mut. Manchmal braucht es sogar mehr Mut, als ab so einer Brücke zu springen, die wir vorher gesehen haben. Das ist einfach ein bisschen Adrenalinkick, aber sich selber getrauen, in den Spiegel zu schauen und sich vielleicht zu fragen, warum machst du so etwas, das ist dann eine gefährliche Angelegenheit.
Ja, genau. Du hast vorhin gesagt, du haltest Vorträge, du hast dich auf Vorträge vorbereiten. Einfach, dass wir das richtig verstehen. Ich habe vor kurzem einen Gottesdienst anmoderiert mit einer Augenbinde. Und ich bin mir da ziemlich verloren vorgekommen. Und es war auch ein komisches Gefühl gewesen, zu wissen, da schauen mir jetzt etwa 180 Personen zu und ich sehe sie nicht. Das hat mich irgendwie verunsichert. Wie ist das eigentlich bei dir als Blinde? Spielt es dir eine Rolle, ob du vor 20 Leuten stehst oder vor 100 oder 2000? Du bist ja schon vor Leuten gestanden oder Publikum mit ganz anderen Dimensionen. Wie sieht das in dir aus?
Was der Vorteil ist vielleicht am Blindsein, du kannst dir das Publikum ausmalen, wie du willst. Ich stelle mir jetzt vor, es sind alle mega interessiert. Nein, das ist schon eine gute Frage. Weil ich in einem dunklen Raum quasi sitze, ist es schwierig zu kommunizieren, auch mit dir, weil ich die Mimik nicht lesen kann. Und manchmal tritt ich dort auch völlig ins Fettnäpfchen. Will ich etwas annehmen, und aber daneben hauen. Und dort ist Blindsein vielleicht schon auch noch einfach ein Gespür von der Ausstrahlung. Und wenn ich jetzt jemandem manchmal das Kompliment gebe, du hast eine schöne Ausstrahlung, dann denken sie als erstes, ja, du siehst mich ja gar nicht. Dann sage ich, ja eben, ich weiss nicht, wie du aussiehst, vielleicht ist es schlimm. Aber die Ausstrahlung, die du hast als Mensch, das ist ja etwas. Ja, ich traue mich zu sagen, etwas Unsichtbares. Und das kannst du auch mit geschlossenen Augen wahrnehmen.
Ja, da hast du recht.
Ist das die Frage beantwortet?
Ja, also ich spüre, du bist recht angewiesen auf Reaktionen. Die hast du, glaube ich, jetzt schon zwei, drei Mal ausgelöst. Das ist positiv, oder?
Ja, völlig, danke.
Sehr gut. Steven, vielleicht zu einem etwas ernsten Thema auch, dass du ja lebst heute, dass du hier bist. Das ist nicht selbstverständlich. Du bist vor ganzer Brücke kommt bei einem Pendelsprung und schwer verunfallt. Und im Video fällt ein Stichwort, nämlich Schicksalsschlag. Wenn du zurückschaust jetzt auf den ereignisreichen Tag, wie beurteilst du das? Tust du das als Schicksalsschlag abtun? Der eine oder andere unter uns wird vielleicht auch denken, ja, einfach Pech gehabt, dumm gelaufen. Wie siehst du das?
Das Wort Schicksalsschlag ist halt schon ein bisschen ein Widerspruch in sich, wenn man mal den allwissenden Wikipedia fragt, was Schicksal heisst an sich, und das geht nicht als ein Schlag. Es ist halt schon so, dass man das negativ wertet. Wenn ich euch später dann ein Film zeige vom Seilriss ab dieser Brücke runter, dann kommen schon negative Gedanken als erstes, aber aufs Schicksal bezogen glaube ich halt wie, dass wir irgendeinen Weg haben. Ich weiss nicht, wie fest der vorbestimmt ist oder nicht, aber das spielt an dieser Stelle keine Rolle, sondern ich habe es immer so gesehen, Geburt und da vorne ist der Tod und ich laufe auf dem Weg irgendwie und ich kann gleich irgendwie abkommen von dem Weg und das bin ich eben, meinte ich. Und durch den Unfall hat mich, wenn ich darf sagen, an dieser Stelle Gott, wie zurückgekickt auf den Weg. Man kann jetzt da natürlich eben theologisch, ja, Teufel, Gott, wer ist das gewesen? Aber ich finde, das spielt keinen Ruckel, weil es einfach mein Leben ist. Und zu der Wortbedeutung Schicksal, glaube ich, vom eigentlichen Wortsinn her, ist das eine geschickte Heilung gewesen, die ich dort erfahren habe. Weil wer wüsste, wo ich sonst gelandet wäre, wenn ich nicht heute durch die Blindheit in den Weg, wo mir friedlicher ist als vorher, laufen.
Ja, es ist sehr spannend. Da bin ich selber interessiert. Ich freue mich, dass du sicher noch ein bisschen auf das Thema noch mehr eingehen willst. Was mich jetzt aber noch interessiert, ist Folgendes. Ich war selber auch früher relativ risikofreudig. Also ich war auch Bungee-Jump, ich war recht stolz. Ich war stolz darauf, dass ich mir das auch gewagt habe. Aber wenn du erzählst, was du denn alles hast gemacht, also wo du überall hochgeklettert bist, runtergekommen bist, der Typ ist in kurzen Hosen in zugefrorenen Seen tauchen, ohne Sauerstoff. Steven, ich hoffe, du nimmst mir das nicht übel, aber da muss man schon irgendwie eine Schraube locker haben. Also, was ist dein Antrieb gewesen, deine Motivation? Warum macht man so etwas?
Es stimmt schon, dass ich getrieben war. Und ich meinte aber, dass, wenn wir ehrlich sind, auch wenn ich zurück frage, jeder von uns irgendwie in einer Art und Weise Schrauben locker hat. Und wir probieren die ja eben anzuziehen. Und wir nehmen das Werkzeug, die einen, keine Ahnung, in meiner Teenagerzeit, Ausgang, ist ein Fremdwort für mich. Ist doch gesponnen, was die machen. Jeden Abend da Bier voll saufen. Und ich bin halt spörtlere und habe dort Grenzen gesucht. Und ich meinte, dass wir das machen, weil wir eben noch nicht angekommen sind. Und ich habe natürlich gemeint, irgendwann komme ich an im Sport. Und darum muss ich immer höher, schneller, steiler, krasser und verrücktere Sachen machen, weil irgendwann komme ich in die Fülle rein von, jetzt habe ich es erreicht. Aber ich habe halt dort nicht berücksichtigt, dass es auch Grenzen gibt, die man überschreiten kann. Ich habe diesen Seil zum Beispiel mein Leben immer ganz anvertraut. Die könnten nicht reissen, habe ich gemeint. Das geht nicht, weil das würde mich ja sterben lassen. Und ich zeige euch jetzt ein folgendes Video von dem Unfallsprung ab der Brücke, die ihr vorhin im Bild gesehen habt. Und auf die Frage hin, ob ich eine Schraube locker hatte, ihr ahnt die Antwort. Schauen wir doch mal das Video von dem Unfall. Nachher könnt ihr es selber beantworten. Also nach dem Video hat mir da so ein paar Fragen, die ich euch schön möchte beantworten. Sonst bleiben wir auf diesen brennenden Hocken und hören wir gar nicht mehr zu. Die erste Frage ist natürlich immer, wie bist du damit umgegangen nach dem Unfall, wo du gemerkt hast, dass du nichts siehst? Aber an sich kann man die sich selber beantworten. Es ist ja einfach ein Schock. Es ist einfach heftig, was man dort durchmacht. Und da gibt es natürlich so clevere Abwehrmechanismen. Und ich habe einen davon gehabt, nämlich ich habe es einfach verdrängt. Und wie oft verdrängst du deine Sachen, deine Schmerzen, die wir einfach nicht wahrhaben wollen? Es ist einfach nicht Realität. Darum verbunkert man es irgendwo ganz tief und schaut es gar nicht mehr an. Und von dem her ist es mir sehr gut gegangen nach dem Unfall. Ich sage heute noch, es ist die beste Zeit, die ich je hatte in meinem Leben. Weil in dieser Rehabilitationsklinik so viele Frauen, so gutes Essen, so viele Hände haben mich massiert und gestreichelt und ernährt und ich musste nicht einmal selber Zähne putzen. Das war enorm. Ich habe den ganzen Schmerz einfach nicht wahrgenommen. Ich habe nicht einmal gewusst, dass ich blind bin. Ich habe es irgendwie nicht gekraft. Vielleicht auch wegen dem Medikament. Aber wegen dem Medikament möchte ich gerade mal zuerst Gott loben. Ich habe 41 Knochen gebrochen, 3 Tage in Lebensgefahr gelegen, die sie nicht gewusst haben, ob ich jemals wieder aufstehe. Geäufert und gesabbert und Windeln und so habe ich angehabt, alles was dazugehört. Aber ich habe nur 2 Monate Medikamente genommen und nachher nie mehr etwas gespürt von Schmerzen. Und wenn ich Schmerzen hatte, war es eben ein bisschen wie im Garten Eden. Wenn wir das Bild ja uns ein bisschen ausmalen, wie es dort sein könnte. Ohne Wertung. Die Schultern, 5 Lendenwirbel gebrochen und so, ist noch schmerzhaft, meinte ich. Aber ich habe eben nichts gewusst. Ich habe nicht gewusst, dass das Stechen, Zucken, Jucken, unangenehm sein sollte. Ich habe es einfach wahrgenommen. Es ist so, wie es ist. Es brennt und es ist irgendwie komisch, aber wenn mich meine Frau küsst, das ist ja auch irgendwie einfach nur ein Gefühl. Und der Unterschied, was ist jetzt gut, was ist schlecht, das irgendwie liegt das ja an mir. Das steht einmal nicht irgendwo in einem Duden, Schmerzen gleich negativ. Das machen wir einfach draus. Und weil ich dort so in einem Nichts aufgewacht bin, konnte ich einfach mein Leben können wie selber aus mir heraus gestalten. Und ich glaube, das war sehr schön. Weil ich nicht den Dogmen und Normen unterlegen bin, die wir halt täglich haben. Das ist die erste Frage. Eben, wie gehst du damit um? Wie gehst du damit um? Frag dich doch einmal mit deinen alltäglichen Auschicksalsschlägen. Wo gehst du hin mit dem Schmerz? Und wo ich hingegangen bin mit dem Schmerz, der dann gleich eines Tages noch wieder gekommen ist, das erzähle ich euch dann, gerade später. Eine andere Frage ist, wie viel siehst du? Wenn du die Augen zumachst, siehst du mehr als ich. Ich bin vollblind, ich sehe gar nichts. Nein, auch kein Hell und Dunkel. Nein, auch kein Umriss. Nein, gar nichts. Und eine Frage, die ich auch über dir höre, ist, warum hast du keinen blinden Hund? Dann sage ich, ja, ein blinder Hund nützt mir nicht so viel, weil ich bin ja selber blind. Was soll ich mit einem blinden Hund? Aber es ist eben so, ich habe dazu mal ganz klar keinen blinden Hund, der heisst nämlich blinder Führhund, der führt mich ja. Ich habe aus diversen Gründen keinen blinden Führhund wählen. Und am Schluss von meinen Worten erkennt er dann, warum, und ich löse es auf. Das ist ganz eine ganz einfache Antwort. Mit meinem Schmerz, der dann gleich im Laufe der Jahre gekommen ist, ich tue jetzt mal das Versinnbildliche. Ich habe hier eine Jacke an, ich ziehe die ab. Die Jacke, das bin ich, oder so mein altes Leben. So habe ich gelebt, als angehender Bergführer. Einfach immer frusse im Sport. Aber durch den Unfall ist mir das einfach genommen worden. Habe ich einfach abziehen. Ich konnte nicht mehr in der gleichen Art und Weise spörtlern. Aber den Schmerz lasse ich nicht an mich an. Ich tue nichts dergleichen. Die Jacke ist auf dem Stuhl. Das ist mein Schmerz. Das Häufchen Elend, Leid. Schicksalsschlag, egal wie man dem sagt, deponiere ich. Ich habe jetzt etwas Neues an, ein sauberes Hemdli, edelschwarz. Jetzt mache ich genau gleich weiter. Und komme durch das sogar noch mehr Ansehen über als vorher, weil jetzt, wie gesagt, ich kann nicht mehr oder tun nicht mehr auf einem 4000er oben schlafen, ich kann auch nicht mehr Eisloch tauchen, aber ich kann blind immer noch ein bisschen klettern, ich kann immer noch ein bisschen Velo fahren. Und irgendwie ist das noch so bewundernswert. Und das heisst, ich bin 9 Wochen nach dem Unfall schon wieder klettern. Ich lasse mir nichts anmerken, weil ich bin ja Mann, ich bin stark, ich bin stabil, ich stehe mit beiden Füßen im Leben, obwohl ich mit 20 gar keine Ahnung hatte, was das heissen soll. Ich bin ja ein Teenager. Aber es gibt auch also ein paar Filme, die ich euch jetzt gerne zeige vom Klettern, wie das auch als Blinde möglich ist. Blind rumkraxeln. Hat es euch ein aufgewühlt, wie man gehört? Ich zeige euch gerne gerade nochmal ein Video, dass wir weitere Gespräche zusammen anschauen können, das Thema. Velofahren, wie Blinde können nicht so ganz lizenzfrei auf der Straße Velofahren. Als blinder Mensch, dass wir das noch schön abschliessen, das Thema, weil es eben nicht um mich soll gehen heute und blind sein sehr viel Raum wird einnehmen, aber gleich möchte ich euch etwas erklären. Als blinder Mensch, glaube ich ja, weiss jeder, hört man einfach ein bisschen gut, weil man den ganzen Fokus, die Konzentration vorwiegend oder nur auf den Ohren hat, manchmal auch noch ein bisschen auf der Nase und auf den Tastsinn. Aber mit dem Velofahren, das ist nicht so schwierig, wenn ich einfach der ratternden Jaskarte nachfahren kann. Und obwohl ich gleich ziemlich gut hören meinte, gibt es im Alltag auf der Straße Leute, die zu mir kommen können. Und weil ich eben blind bin, haben sie das Gefühl, sie müssen mich laut ansprechen. Kann ich ihnen helfen? Hey, wow, ich habe es auf den Augen, nicht auf den Ohren. Und ich muss ja denen ein bisschen dann auch vergeben. Ich weiss, der Blindenstock ist halt ein Zeichen für Handicap und Behinderung. Aber viele Leute kommen dann auch auf der Straße und fragen dann auf Hochdeutsch, wohin ich müsse. Und dann frage ich zurück, Sie sind auch von Zürich, oder? Ah ja, aber wo wollen Sie hin? Na eben, ich bin Schweizer, ich kann ohne Problem Zürichdeutsch, kein Problem, oder? Aber die Leute sind dann, ich muss es können nachvollziehen, ja, auch überfordert mit der Situation. Und vielleicht muss man dort von Vorurteilen reden oder sich selber getrauen, auch dürfen, anderen schwierigen Themen zu begegnen. Gut, das ist von meiner Seite her jetzt so abgeschlossen. Was ich euch mit diesen Videos zeigen wollte, ist, wenn man so etwas macht, dann könnt ihr euch vorstellen, kommt man schnell ins Fernsehen. Dann geht es so weit, dass ein Buch über einen geschrieben wird. Dann geht es so weit, dass man aus den USA Fragen kriegt und kann Projekte aufgleisen bis auf Dubai runter. Das welthöchste Gebäude zu erklettern. Haben wir im Projekt gehabt und schon angefangen zu mailen. Ich kann aber nicht so gut, was spricht man dort, Arabisch? Ich weiß auch nicht. Aber dabei bin ich von meinem Schmerz, von meiner Jacke, die ich jetzt hier abgezogen habe, immer weiter weggerutscht, weil sie ist ja da. Und sie ist nicht nur auf dem Stuhl, sie ist da am Boden gelegen. Ich bin doch innerlich kaputt gewesen. Ich hatte keine Freunde mehr von alten Zeiten. Mein Wunsch, Traum, Ziel, beruflicher Werdegang, alles ist am Boden gelegen. Durch die Podestplätze, die ich im Aussen bekommen habe, bin ich aber immer weiter aufgestiegen. Und mit dem Buch, das war dann noch Bestseller Platz 1 gewesen. Das Buch «Ich da oben in der Welt, im Aussen, in diesen Filmen». Aber im Grunde genommen habe ich die alle ein bisschen angeschwindelt, weil da unten, wie ihr gesehen habt, liegt meine Jacke am Boden. Und was ist jetzt echter? Was ist wahrer? Was spiele ich mir vor? Was machen wir uns gegenseitig vor? Ihr müsst mal achten auf der Strasse, wenn ihr einem Kollegen begegnet. Logisch hat man keine Zeit und ist ja auch verständlich, dass man einen Smalltalk haltet. Aber nur schon, wenn ich jemandem Hoi sage, Handklatsch, hey, ciao, hoi, wie hast du und so? Ja, nicht so gut, habe ich heute. Ja, hey, komm, wir gehen ein Pizza essen. Dann merke ich, der hat mir gar nicht zugelassen. Ich habe eigentlich lieber jetzt ein Gespräch oder bin nicht so zweg. Man will, ich habe es halt einfach irgendwie so erfahren, vielleicht auch ein bisschen mit dem Podestplatz. Sie wollen da oben das, von dem etwas wissen. Wie viele Zuschauer hast und neue Talkshows und Einladungen, aber die Jacke da am Boden ist doch uns allen unangenehm und da haben wir auch gar nicht vielleicht manchmal Kraft, um jemand anderem zuzuhören über sein Leid, weil ich habe genug mit mir selber zu tun. Und darum vielleicht auch erzähle ich nicht so gerne von der Blindheit, weil es beschäftigt mich genug selber. Ich muss nicht nur das preisgeben nach außen. Ich kann selber mit dem zu kämpfen. Wenn ihr auf der Straße einem Kollegen begegnet und ihr wiederum sagt, hey, heute geht es mir absolut gut, dann versteht er nicht, was gerade abläuft. Ja, bist du in der Ferie gewesen? Hast du Lohnerhöhung? Nein, mir geht es einfach sehr gut. Es ist wie so einfach die Norm, glaube ich, die wir haben. Und wenn die ein bisschen überschritten ist, dann habe ich das Gefühl, bin ich fast nicht mehr verstanden worden. Und ich habe dann in meinem Schmerz, den ich hatte, obwohl ich auf dem Podestplatz gestanden bin, und das war dann auch mit Kinofilmen und so am Laufen und ist heute noch am Laufen, ich habe mich immer selber mehr betäuben müssen, weil der Spagat zwischen dem Podest und der Jacke, meinem Schmerz, der am Boden liegt, immer grösser geworden ist. Es hat mich wie angefangen zu verreissen und das tut einfach enorm weh. Und ich habe dann wiederum nicht gewusst, wohin mit dem Schmerz, und darum geht man halt saufen, darum habe ich viel gekifft und ich möchte gar nicht alles erzählen, was es gibt an Beruhigungsmitteln. Sonst bringe ich euch noch auf Abwege. Aber es gibt ganz viel. Ich meine, Smartphone ist vielleicht eins davon. Entschuldigung. Das Nachteil habe ich dann auch mal wegschiessen, weil ich es einfach irgendwie satt hatte, immer das ständige Kontakt pflegen. Ich habe keine Ahnung von Frieden, von Freude, von meinem Herz, von Gott, sowieso nicht. Im Gegenteil, ich bin auch in Gottesdiensten, Freikirchen eingeladen worden an Vorträgen und habe immer gefunden, jetzt sage ich einmal diesen blökenden Schöfli Christen mal, was durchgeht, die haben ja keinen Plan. Ich habe gemeint, mit meiner Therapieerfahrung, die ich hatte, sage ich jetzt jemand. Und die ist halt sehr gross, meine Therapieerfahrung, weil ich unbedingt wieder sehen wollte. Und darum habe ich alles irgendwie gemacht, was ich konnte. Egal was. Das hat natürlich mit dem buddhistischen Schnellen mal angefangen. Da kommt Schlucken rein mit Akupunktur, Chinesisch, Koreanisch, Japanisch. Da gehst du in die Hypnosentherapie. Da tust du. Also, dass ihr das Bild habt, an Therapien, Physiotherapie, Neuraltherapie, Ergotherapie, Musiktherapie, Hundetherapie, Seelenschreiben, Kreisakraltherapie, Osteopathie, und das sind jetzt erst 8 und ich habe 66 Formen richtig gelebt, ich habe das richtig gefressen und habe dort auch selber Bücher gelesen und Workshops gegeben, bis hin zu einem Seminar von 8 Stunden, wo ich das Gefühl hatte, ich kenne mich, ich spüre mich. Aber eben, Widerspruch, ich habe euch vorher gesagt, ich spüre mich eben gar nicht. Der wirklich wahre Steven ist da am Boden gelegen und der andere da oben. Und was ist man da oben sehr schnell? Stolz. Aber so habe ich dann meine Vorträge gegeben, bis eines Tages. Vielleicht Gott, ich kann es ahnen, ja, gesagt hat, hey Steven, schau jetzt mal. Jetzt habe ich dich von dem Unfall bewahrt. Ich habe dir alle Schmerzen weggenommen. Du bist so ein glücklicher Mensch. Du bist zwar völlig ein Birchermus gewesen von deinem Körper her, bist im Rollstuhl gehockt ein halbes Jahr, hast nicht einmal können reden, die ersten paar Wochen. Und jetzt verstehst du nicht, was ich dir weitergeben will. Schau doch das einmal an. Du schlitterst völlig an deinem Lebenssinn vorbei. Und vielleicht ist das eine Frage, die wir uns täglich stellen dürfen. Bin ich auf meinem Ego-Podestplatz weg und ich hätte gross können in die Welt gehen, weitere Sachen aufgleisen, habe ja angefangen gehabt. Aber es war nicht ehrlich, es war doch nie authentisch. Das Hemd, das ich da angelegt habe für heute Abend, ich ziehe es jetzt ab, weil das ist nicht authentisch. Ich habe das angehabt für meine Vorträge, um einen Eindruck zu machen, um geliked zu werden. Aber es ist nicht das, was ich als Mensch in mir drin spüre. Weil ich habe immer gemerkt, oder immer mehr gemerkt, dass im Aussen, reden wir von dem Hemmli, das kann sich jeder zutun. Auf den Podestplatz raufkommst auch du. Das glaube ich, weil wenn ich dir ein bisschen erzählen würde, wie es von der Technik her und geht mit den Medien und was du sagen musst, was du nicht darfst sagen, dann ist es nicht so schwierig, auf dem Podestplatz hochzukommen. Klar, ich kann dir nicht Skifahren beibringen, das ist für mich auch nicht mehr so einfach. Aber ich habe gemerkt, es gibt halt die Unterschiede von uns und wo auch Gott, wenn Gott als Leben sehen, als Wahrheit, als Frieden, als Liebe zu mir selber und zu den Mitmenschen, wo in mir drin ist, dann ist doch das viel wichtiger, dass die Jacke, zu der muss ich doch viel mehr Sorge geben. Weil dort bin ich zu Hause, von dort her komme ich. Und das schöne Hemmli da oben, eigentlich Abfall, oder? Das bin ich ja nicht. Und ich habe mich dann wieder mit dieser Jacke befassen, weil ich gemerkt habe, eigentlich müsste ich die mal ein bisschen abstauben, oder? Die ist am Boden gelegen. Der geht schlecht. Und das hat mir eine Frau bewusst gemacht an einem Vortrag. Oder eben Gott. Durch die Frau. Ich bin so am Büchertisch, habe Unterschriften gegeben, bin vollgesnobt hoch, Casanova-mässig, stolz unterwegs gewesen. Und dann kommt die Freche einfach zu mir und sagt, ich sei auf dem falschen Weg. Ich auf dem falschen Weg? Die hat ja keine Ahnung. Hey, ich habe ein Buch, ich bin Bestseller, ich werde gefragt, ich werde eingeladen, international, im Fernsehen, Talkshows. Ich bin auf dem falschen Weg. Die erste Reaktion war das jetzt. Oder so können wir alle reagieren. Was bewirkt das in dir, wenn ich dir sage, du bist auf dem falschen Weg? Und vielleicht habe ich ja recht. Vielleicht auch nur 10%. Überleg dir das mal. Egal, wer das sagt, der Partner, der Chef, vielleicht hast auch du irgendetwas, wo du sagen musst, ja Mist, eigentlich sieht die Person vielleicht mehr als ich selber, weil ich bin ja vielleicht blind. Und dort hat Blindheit nicht nur mit den Augen zu tun, anatomisch, visuell, in einem gewissen Maß sind wir doch alle irgendwie von blinden Flecken befallen. Und ich habe dann gefunden, ja, ich muss dem Gefühl nachgehen, was die Frau mir sagt. Das hat irgendwie hat das etwas. Und was denkt ihr, wie kommt man dem näher? Wie kommt man dieser Wahrheit, wo du bist als Person? Wie kommt man nach dem am einfachsten ganz auf die Schliche? Ich bin dann in einer Waldhütte zu Adelboden. Die einen kennen es vielleicht, die Lische. Das ist so ein Haus, 1,80 Meter hoch, Traummass. Kommt man bis zur Stirn. Also, man hat dort gebückt, Zähne putzt, gebückt, duscht, abgewaschen, gekocht. Über einen Monat. Und von dem her kann man dem durchaus mal Villa Demut sagen. Und wenn ihr in so einer Villa Demut eure Zeiten mal ein bisschen verbringt, eben nicht mehr auf dem Podestplatz, weil dort in dieser Hütte hat mich ja niemand hochgejubelt. Dort habe ich keinen Applaus gekriegt oder meine Unterschriften verteilen. Dort habe ich ja einfach mich alleine gespürt. Ich konnte ja gar nirgends hinschauen. Ich hatte keinen Alkohol, ich hatte keinen Hanf, ich hatte keine Affären, kein Internet, kein Telefon. Nichts. Ich habe nur eine Hörbibel mitgenommen. keine Ahnung, was in dem Buch selbst steht, aber ich habe sonst alles schon mal gelesen. Schaue ich mal in das biblische Buch hinein. Und dann, wenn du nichts mehr hast, um dich ablenken, siehst du eben sehr schnell deine Jacke, dein Herz am Boden und merkst, das ist ja eigentlich mega unangenehm, aber ich kann nirgends anders anschauen jetzt. Und dann habe ich einfach angefangen zu brüllen, weil ich erkannt habe, wo ich stehe und wer ich bin, und musste sagen, ich bin so geworden. Du bist so geworden. Vielleicht hast du das nie wollen. Vielleicht hast du dir ganz viel vorgespielt. Und das ist aber nicht schlimm. Weil ich glaube, es gibt einen Gott, der das weiss. Es gibt einen Gott, der hinter die Fassade sieht. Und darum so Mitleid mit uns hat, uns auch vergibt und Freude hat, wenn die Jacke auflässt vom Boden und ich tue es jetzt schon das zweite Mal schütteln. Einfach weil er merkt, hey, ich habe doch dich zu dem gemacht, wo du bist. Du bist doch ein Produkt der Schöpfung. Ich habe mir nicht selber ausgewählt, was ich für eine Jacke habe, was für eine Haarfarbe, was für eine Körpergröße. Da hat sich irgendein Schöpfergott dahinter, der das gemacht hat. Und in dieser Hütte habe ich dann sehr viel einfach erlebt, weil ich nicht mehr vom Äußeren abgelenkt worden bin. Und wenn ihr mal geschwind ein bisschen mitfühlen wollt, ihr habt so eine Augenbinde auf dem Stuhl, könnt ihr die mal geschwind anlegen. Ja, legt es mal an. Ich habe die Augenbinde geschenkt bekommen vom Blindenbund. Ich bin nachher draußen an einem Tisch. Dort hat es dann noch so Flyer und so von dem Blindenbund. Und die wollen, können dort einen Einzahlungsschein mitnehmen und dem Bund etwas sponsern für die Augenbinde. Das ist aber nach dem Vortrag draußen im Foyer. Auf jeden Fall, jetzt sind wir alle in dieser Hütte. Jetzt sehen wir einander nicht mehr. Und vielleicht merkt ihr, als erst steigt einem da so ein Gefühl auf vom Inneren. Der ganze Fokus verändert sich. Man nimmt auf einmal wie sich selber, glaube ich, einfach besser wahr, weil man ja nicht mehr kann irgendwo in die Luft herumstarren. Und wenn er einfach, ich war 40 Tage in dieser Hütte, wenn er einfach 40 Tage so in der Stille hockt, dann lernt ihr euch recht schnell selber besser kennen und merkt, ihr müsst etwas lernen anzunehmen an euch, wo ihr eben gerade durchs Aussen vorher vielleicht immer betäubt oder abgelenkt habt. Sind wir dabei, an dieser Stelle, jetzt wo wir die Augenbinde anhabt, eine Übung zu machen zum Thema Risiko? Ja, das schwingt ja auch mit. Wo ist gefährlich? Was ist fahrlässig? Das habe ich ja vorhin mal angeschnitten mit dieser Brücke. Also alle, die dabei sind, mit Augenbinde, steht doch mal auf. Die mitmachen. Und jetzt geht es darum, dass ihr eben vielleicht genau eure Stimme hört in euch drin und vielleicht sagt ihr auch nein. Vielleicht sagt ihr, hey nein, das ist jetzt gerade ein bisschen gar risikohaft, was der Steven von uns verlangt. Und dann sitzt ihr aber auch wieder ab und niemand lacht euch aus, weil hey, immerhin, ihr hört euch, nehmt euch wahr und steht dazu. Und das hat viel mehr Lob verdient, als wenn ihr Sachen macht wie ich, die ab dieser Brücke gumpen. Mein Bruder zum Beispiel hat sich nicht getraut, auf dieser Brücke zu springen. Vielleicht wäre er heute der da vorne stehen würde, wenn bei ihm die Seil gerissen wäre. Aber er hat eben gespürt, für mich stimmt irgendetwas nicht. Keine Ahnung was, aber ich mache es nicht. Und dann bin ich gesprungen. Und dann sind sie gerissen. Also gut, die mitmachen bei dieser Übung, tun doch einmal hüpfen. Einfach so im Stehen rumhüpfen. Dreimal, viermal. Und jetzt im Kreis drüllen 360 Grad um die eigene Achse herum. Und jetzt einen Schritt nach links. Einen Schritt zurück, wieder nach rechts. Hand in den Hosensack. Oder die Arme vor der Brust verschränken, die keine Hosensack haben. Jetzt stehen wir noch alle. Und jetzt kommt es ganz brenzlig. Jetzt machen wir einen Rückwärtssalto. Nein, so akrobatisch sind wir nicht. Hockt jetzt so auf dem Stuhl mal ab. Ohne Hand, ohne Augenlicht. Und wenn ihr hockt, könnt ihr die Augenbinde wieder abziehen. Und jetzt habt ihr gemerkt, ihr habt etwas gemacht, was ihr vermutlich noch nie gemacht habt. Und in euch drin hat es ein bisschen gelacht und abgewägt, wie wir es machen sollen. Natürlich sind wir auch am Gruppendruck unterlegen. Und es war jetzt ja lustig und witzig gewesen. Und wiederum die Frage, wenn jetzt etwas passiert wäre, vielleicht hättet ihr am Nachbar können auf den Schoß hocken. Wer wäre dann schuld gewesen? Weil ich bin allein in dieser Hütte und habe mich fragen, wer jetzt ist schuld? Weil es ist niemand da. Ich kann niemandem die Schuld zuschieben. Aber gleich habe ich die Trauer, den Schmerz. Wo gehen wir hin mit dem Gefühl? Wer können wir verantwortlich machen für das, was ihr jetzt gemacht habt? Natürlich könnt ihr sagen, ja, der Steven. Ja, das muss ich auf mich nehmen, das stimmt. Aber an und für sich sind es doch selber. Ich glaube, wir können nicht vor Gott gehen und sagen, ja weißt Gott, ich bin blind, will. Ja weißt Gott, ich habe das Steißbein gebrochen, bin am Boden gehockt bei dieser Übung und der Steven ist schuld, will. Das ist ja wie nicht möglich. Meine Schmerzen, meine Wut, muss ich auf mich nehmen, die Verantwortung. Und das ist dann etwas vom Heftigen. Wenn ich mir selber muss eingestehen muss, dass ich für meine Blindheit geschuld bin. Und natürlich kann man das psychologisieren und sagen, ja, nein, das geht jetzt zu weit und weißt du, das kann passieren. Und das ist eben ein Schicksal, das ist etwas, wo vielleicht irgendwie orchestriert wird vom Leben, von Gott, die Welt dreht sich. Das musst du nicht so auf dich nehmen, das ist ja viel zu schlimm. Aber ich sage, nein, im Gegenteil, ich will es auf mich nehmen, weil dann kann ich mit dem bewusst umgehen und meinen ganzen Schmerz, meine ganze Wut sammeln und einfach Gott anwerfen und sagen, hey, schau, ich bin wirklich überfordert, ich weiss echt nicht mehr, wohin damit, Hilfe. Und wisst ihr, für die, die nicht an Gott glauben von euch, das ist doch egal. Aber immerhin, es ist doch besser, den Schmerz zu nehmen und in den Himmel zu schreien, irgendwo an, als das ist viel besser, als wenn ich es meinen Freunden, meiner Familie, meiner Frau rauslasse. Das ist doch viel heilsamer, wenn ich für mich allein im Bett die Nacht irgendwo im stillen Kämmerli mich eingeschlossen kann, in dieser Hütte brüllen, schreien, Faust in den Tisch schlagen und das Ganze einfach rauslassen kann, auch in die Luft. Aber ich glaube eben schon, dass es Gott gibt, der einem zulässt. Weil in dieser Hütte sind bei mir sehr viele Schritte gegangen. Und das kann ich schon analytisch irgendwie anschauen, von der Psychologie her, Erfahrungen, die ich habe, Therapien, aber es geht einfach noch weiter irgendwie, dass ich es nicht mehr erklären kann. Und dann kommt der Glaube für mich an etwas, an jemand. Die einen sagen Macht, Universum, Kosmos, Natur. Aber einfach Gott mit einem Bewusstsein, der sagt, schau Steven, ich weiss ganz genau, was du brauchst, dass ich dich trösten kann. Ich selber weiss es nämlich gar nicht einmal so. Ich wollte einfach unbedingt sehen. Hey Gott, wenn du Gott bist, wenn du mich liebst, ich habe so viel gebetet, ich kenne die Bibel so etwas von gut. Die Stelle, wo Jesus Blinde heilt, das ist mein Ding. Ich weiß ganz genau, von was ich rede, wenn ich mich mit dir, Gott, austausche. Jetzt bist du mir die Heilung schuldig. Schau jetzt, Gott, ich habe das Hemd abgezogen. Ich hocke nicht mehr auf dem Podest. Ich habe genug gebetet, ich habe Buße da, ich habe mich entschuldigt, ich nehme die ganze Verantwortung auf mich. Und jetzt, Gott, bist du an der Reihe, mich zu heilen. Und wehe, ich sehe nicht, dann gehe ich nie mehr aus dieser Hütte raus. So bin ich dort zweg in diesem Haus. Und ich habe gewusst, ich bin so gerecht. Ich habe schon so lange nichts mehr Negatives gemacht. Ich habe niemanden mehr zusammengeschissen. Ich habe nicht mehr Betäubungsmittel, Drogen, Rauschgift, egal was alles genommen. Ich bin ganz clean, ich bin ganz ein guter Mensch. Ich brauche gar kein Vaterunser mehr. Ich bin sowieso heil. Und ich habe gewusst, heute Abend gehe ich ins Bett und morgen wache ich sehend auf. Ich habe das wie in mich hinein projiziert. Ich habe das einfach ganz fest geglaubt. Und die Esoterik würde dem Suggestion sagen, Affirmation, Mantras, wie einfach, oder? Es gibt ganz viele so Begriffe. Auf jeden Fall, wenn sich etwas ändert in unserem Leben, dann kann es einem ja schlecht werden. Und ich habe gewusst, hey, morgen wache ich auf und ich werde als Erstes mich übergeben müssen, weil wieder zu sehen, das ist dann nicht einmal so ohne, das ist dann wieder nochmal ein Trauma. Also habe ich mir eine Salatschüssel auf das Bett gestellt, bin geschlafen und jetzt wisst ihr, was passiert ist. Ich wache auf und ich sehe, ich finde, ich sehe das Fenster, ich gehe zum Fenster, mache es auf, stehe da, schaue so raus, auf Adelboden, sehe Chalets, Bäume, Bach, ein Haus mit, dort hat es Graffiti auf dem Haus, in Adelboden. Das kann, glaube ich, nicht sein. Adelboden hat doch keine Graffitis. Nachher schaue ich mir so auf die Finger, bewege sie und sehe, mol, ich sehe meine Finger, ich sehe meine Füße, ich bewege sie ja. Aber Graffiti, das passt nicht zu Adelboden, habe ich anders kennengelernt. Irgendetwas ist komisch. Und nachher schaue ich an die Decke und sehe so einen schwarzen Vorhang, der von einer grossen Hand zugezogen wird. Und dann wache ich auf, ein zweites Mal, aus dem Traum, den ich hatte in dieser Nacht. Und bin aber nicht einmal so enttäuscht gewesen, sondern ich habe wie verstanden, die Hand, keine Ahnung, aber sie hat, glaube ich, irgendeinen Sinn gehabt, warum sie mir den Vorhang zugezogen hat. Ich habe wie gemerkt, aha, wenn ich im Leid stehe, muss ich mir nicht nur das wünschen, was ich als Erleichterung empfinde, sondern es gibt auch noch Antworten, wo vielleicht im Leid drin sich das Leben versteckt. Vielleicht bin ich in das Leid hineingekommen, um zu finden nach dem, was ich jetzt mache. Vielleicht sind das Vorträge, die ich vorwiegend in Berufsschulen gebe, den Teenager, wo ich eben genau den Sinn darin sehe, den Kind zu sagen, hey, schau, ich könnte im Fall von dir Freund werden. Ich finde dich sehr sympathisch. Unabhängig davon, ob du Bizeps trainiert hast, ob du Gel in den Haaren hast und ob du Markenkleider an hast, weil ich sehe es einfach nicht. Aber auf der unsichtbaren Ebene nehme ich dich als einen sehr sympathisch, guten, ehrlich, vertrauenswürdigen Mensch wahr. Und das ist doch viel wichtiger als das andere, wo die sehende Welt dir vorgaukelt. Und vielleicht ist das mein Sinn, als heute immer noch blinder Mensch dürfen zu leben. Und dann ist das sehr ein schöner Trost schon, wenn du in deinem Leid dir nicht Antworten selber gibst, was du willst und denkst, was richtig wäre, sondern wenn du einfach einmal offen bist und fragst, was ist der Sinn davon? Was soll das eigentlich? Meine Blindheit, meine Scheidung, meine Kündigung, mein Autounfall. Ich glaube, es gibt Antworten drin, die du finden darfst. Und es ist ein sehr wundes Thema, der Unfall in Schweden. Ich möchte überhaupt niemandem zu nahe treten, das tut mir leid. Aber ich frage mich auch automatisch als Außenstehender, was sagt das mir? Was sagt das für Adelboden? Was? Warum? Wie? Was? Wisst ihr, ich will wie im Leid innen die Handschrift Gottes sehen. Ich glaube nicht an einen Gott, der einfach einmal ein paar Menschen auf die Kugel gestellt hat und gesagt hat, macht mal. Ich glaube halt auch nicht einfach, dass die Geschichte so kommt, wie sie kommt, sondern dass wir mitverantwortlich sind, wie sie kommt. Dass wir etwas dazu beitragen können. Auch wenn das in der Trauer ist und du sagst, ich mag einfach nicht mehr, ich mag nicht mehr dazu beitragen, es schießt mich an. Aber vielleicht ist das genau richtig, zuzugeben wieder, hey, die wo ist sie, die Jacke, eben, befasst dich doch mit der, das ist doch wunderbar. Weil da ist das Leben. Hm? Der Podestplatz, wie gesagt, nichtig, kann jeden erreichen. Pipifax. So. Sind ich in straffe Themen. He? Wenn wir uns mal geschwind entspannen. Mögen wir eine Entspannungsübung machen? Also, stehen wir nochmal auf. Und jetzt. Nach dieser. Wisst ihr, was schwierig ist am blind sein? Ich bin am Reden, gleichzeitig habe ich den Stock in der Hand. Und der ist mit einem Gummi zusammen. Und ich muss mich konzentrieren und habe jetzt vergessen, wo ich den Gummi hingelegt habe. Jetzt weiß ich nicht, wo das. Ah, wunderbar, genau. Danke, ich muss lernen, Hilfe annehmen. Also gut. Nach dieser Waldhütte. Was stellt ihr euch vor? Ich hatte noch ganz viele Talkshows. Ganz grosse Sachen. Ich hatte ein Jahreseinkommen schon auf Nummer sicher von 100'000 Schweizer Franken. Was natürlich sehr lukrativ ist. Eben, der Podestplatz reizt einem eben schon. Aber ich habe jetzt das andere kennengelernt. Aus der Bibel raus, in der Ruhe. Und irgendwie, vielleicht kann ich dem Gebet sagen, auf jeden Fall, ich musste brüllen. Ich bin geschlissen. Und wollte ich jetzt wieder das Hemdli, das irgendwo da am Boden liegt, dreckig ist und eigentlich mich ein bisschen auslacht, weil ich bin ein bisschen Sklave von dem Hemdli, weil das sagt, nicht nur zieh mich an, das sagt auch, mach dich schick, frisier deinen Kopf, nimm Parfüm, kauf dir ein paar schöne Schuhe. Das knechtet mich eigentlich sehr. Also habe ich mich entschieden, ich wende meinen Fokus davon ab. Das Buch, das über mich geschrieben worden ist, verbrenne ich einfach. Ich habe 50 Exemplare verbrannt im Wald. Ich habe Röntgenbilder verbrannt. Ich habe nichts mehr zu tun haben mit meinem alten Leben. Ich habe die Wohnung gekündigt, einfach einmal so, auf gut Glück, keine Ahnung, was mich hintreibt. Ich habe alle Freunde, Beziehungen, Freundinnen, Affären, und was man so alles hat in dem Alter, Hobby, Rollbretter, all mein Klettermaterial, Musik, mein Laptop in einem Bach geschossen. Aber für die Grünen unter uns, ich habe ihn wieder rausgenommen. Ich habe wie den biblischen Spruch, zieh deine Kleider ab, einfach sehr ernst genommen. Und somit bin ich dann am Spiez gekommen. In die Nähe von dieser Frau, die mich eben dazu mal so ein bisschen frech angesprochen hat am Büchertisch. Ich sei auf dem falschen Weg. Weil sie ist wie das Einzige gewesen, wo ich noch mich daran orientieren konnte. Weil sie mir eben nicht Ansehen gegeben hat, wegen so Sachen, die geschrieben worden sind und aus den Medien. Im Gegenteil, sie hat gefunden, pass auf, du wirst wieder verführt. Du bist ja schon wieder auf Abwägen jetzt. Jetzt hast du schon wieder das vom RTL und dem Dieter Bohlen und so schön gefunden. Nein, Steven, nimm dich zusammen. Und wenn du von etwas wegkommen willst, dann so meine Erfahrung, muss man es einfach ziemlich radikal machen. Und darum hat mir das Spiez sehr geholfen, weil dort bin ich wie in dieser Waldhütte gewesen. Ich hatte nichts und niemanden, keine Freunde. Ich hatte nur einfach Gott in mir, um mich. Ich habe nichts. Es hat nichts gegeben. Ich habe nur die ganze Zeit die Jacken am Boden gesehen und habe mich ganz, ganz stark damit auseinandergesetzt, wie es der geht, wie ein Reissverschluss ist. Oh, da ist auch kaputt, Mist. Oh, da die Naht geht auf. Mann, wie es geht. Ach, und wisst ihr, Ich glaube, das ist das Schönste, was du machen kannst. Nicht vom Egoismus her, dass es sich nur um dich dreht, aber dass du das, was du anhast, das, was du sprichst und bist, dass das einfach authentisch ist. Dass man dir vertrauen kann. Dass du weißt, wer du und zu was du gemacht bist. Und ich wollte unbedingt die Heilung immer noch finden. In anderen Beziehungen. Ich bin ja nicht nur blind, ich habe ganz viele andere noch Hicks. Und ich mache das jetzt selber. Ich brauche Gott schon, er ist sicher gut und für mich, aber ich bin selber stark. Ich lese jetzt die ganze Bibel von A bis Z zweimal am Stück. Ich weiss jetzt alles. Ich bin jetzt wirklich wieder ein gerechter Mensch. Gott, jetzt liegt es wieder an dir. Du musst mich heilen. Weil ich habe ja alles gemacht, was ich machen muss. Aber es hat eben nicht funktioniert. Ich bin immer noch recht manchmal ein emotionell arroganter, eingebildeter Typ gsi. Hoffentlich. Es ist dann halt so weit gekommen, dass ich die Kräfte, die ich dafür ausgegeben habe, wie nicht mehr zurückbekommen habe. Ich habe mir so viel Mühe gegeben, ein guter Mensch zu sein, ein guter Christ zu sein. Ich habe so viele Bücher über und von der Bibel gelesen. Ich habe so viele Gottesdienste und Vorträge besucht, überall. Bis ich gefunden habe, hey, schau jetzt, Gott, vielleicht bist du gleich nicht so ein Cooler, wie ich gemeint habe. Ich bringe mich um. Ich weiss nicht mehr, jetzt habe ich wieder mal alles gegeben. Jetzt klettere ich einfach auf einen Baum rauf, so hoch ich kann raufklettern, 5-6 Meter und komme den Kopf voran runter. Aber wisst ihr, wenn ihr das Video von dieser Brücke gesehen habt, vor die, wo ich runtergefallen bin, 150 Meter, so ein Baum langt gar nicht. Darum habe ich gedacht, ich mache einen Kopfsprung. Aber als ich auf dem Baum oben gesessen bin, in Tränen, geschrauen, gebögen, gebrüllt, habe ich einfach wiederum die Stimme oder mein Gefühl, mein Gewissen wahrgenommen, das einfach sagt, Steven, schau, das ist auch nur ein Hilfeschrei. Und genau um das geht es ja. Du darfst schreien, du darfst doch schwach sein. Aber hör auf, das Leben, die Umwelt, Gott, die Mitmenschen anzuklagen, weil du das Gefühl hast, du seist stark und kommst nicht das zurück, was du glaubst, dass du verdienst. Dann habe ich gemerkt, Mann, Mist, muss ich dann so tief sinken, dass ich nur noch hier am Boden hocken, knüngeln, wie auch immer, am Boden liegen und sagen, Hilfe, ich bin doch noch etwas wert. Ein bisschen Podestplatz habe ich schon noch etwas verdient. Aber was meinst du, was ist die Wahrheit? Ist das so? Bist du nur etwas wert, wenn du ein bisschen gut bist? Wir sind da in einer Kirche und glauben etwas anderes. Und das ist halt das, was die Welt nicht kennt, was wir unseren Kindern und so nicht vormachen. Das ist nicht das, was der Fernseher dir sagt. Das ist nicht das Internet. Du bist jemand und hast einen Wert, wenn du ein Diplom hast, am besten von der ETH. Mein Kind geht an die ETH. Der Steven ist im ZDF und hat letzte Woche Medienauftritte gehabt, wieder im SRF und im Radio. Und wow, nächste Woche geht es weiter. Und ich mache jetzt wieder so Medienbeiträge und schreibe wieder so ein Buch. Das ist jetzt neu draussen. Weil ich gemerkt habe, ich darf das zwar machen, ich sage euch nachher warum, aber ich muss gewaltig davon aufpassen, nicht wieder da aufgehoben zu werden. Ich darf immer wissen, mich immer an den Suizidversuch erinnern und sagen, dort hast du etwas gelernt bekommen, dort hat Gott dir etwas beibringen wollen. Schau, Steven, du brüllst, du leidest, du kämpfst, du schreist. Aber wegen dem bist du nicht weniger wert, weil deine Frau ist immer noch bei dir. Dir wird immer noch geholfen und vielleicht umso mehr, erst dann, wenn du schreist, erst dann, wenn du nicht mehr so selbstherrlich durchs Leben wandelst. Und habe ich gefunden, okay, ich schreibe aber nie mehr ein Buch. Und Vorträge habe ich so etwas von satt. Immer der Applaus, das Unterschriften verteilen. Mann, ich bin ein normaler Mensch. Hört auf, mich auf ein Podest zu stellen. Das ist Gift für mich. Ich habe so schittere Erfahrungen mit dem. Und dann kommt es aber. Aber du hast eine Bestimmung, aber du hast ein Talent, aber du hast etwas zum Weitergeben. Aber vielleicht ist es genau der Sinn, wie ich schon gesagt habe, vom Blindsein durch deine Erfahrung etwas anderen können zu vermitteln. Weil genau du gibst doch auch mir etwas. Vielleicht bist du Mech, Zimmermann, Schreiner, Ingenieur. Du tust für mich die Winterreifen aufs Auto. Du tust für mich die Milch auf den Morgentisch. Du bist Bauer. Du machst den Käse für mich. Und so hat doch jeder von uns wieder seinen Wert. Und sind wir voneinander abhängig, miteinander und eins. Und auch wenn ich mich oftmals scheuche, weil ich einfach noch jünger bin als ihr vermutlich, muss ich mir das eingestehen und sagen, ja Gott, okay, wenn das der Weg sein soll, dann gebe ich so ein Buch wieder raus. Und das Buch könnt ihr nachher draussen kaufen. Das ist mein altes Buch, aber einfach hat es ein Kapitel mehr, 7 Jahre später. Und das Buch gebe ich euch für den Preis, wo ihr findet, so viel hat es wert. Also noch gut dünken. Ich bin natürlich auch schnell mal wieder mit diesen Medien in Beziehung gekommen. Und dann fragen sie mich, hey cool, blinder Kletterer, immer noch, kommst du für uns blind durch die eigene Nordwand durch? Und ich habe gefunden, hey Mann, das wäre wirklich cool. Das kann ich, das schaffe ich, das packe ich, das wäre was. Und nachher mit dem Helikopter runterfliegen und das Ganze kommt dann im SRF und die Para-Challenge würde ich sicher gewinnen. Wow. Und dann kommt schon wieder, Steven, Achtung, aufpassen, ist es wirklich das? Du trittst in ein Fettnäpfchen. Und dann habe ich innen abgesagt für die eigene Nordwand. Habe aber gefunden, es gibt noch viel krassere Sachen als die Nordwand. Ich könnte euch zeigen, wie ich genau in dieser Hütte, wo ich dazu mal den Prozess durchgemacht habe, ein halbes Jahr leben. Ein halbes Jahr in dieser Hütte. Und nachher wisst ihr, liebes SRF, dort werde ich volle Krise haben, ich werde Depressionen haben, ich werde viel brüllen, ich werde viel nicht wissen, wohin mit meinem Schmerz, ich werde vielleicht wieder an Suizid gelangen, ich werde richtig eine strenge Zeit vor mir haben. Das ist eine Challenge. Das ist ja die eigene Nordwand, Pipifax, 2 Tage hast du sie durch, locker. Das müsst ihr filmen, das ist eine Herausforderung. Wisst ihr, was sie gesagt haben? Machen sie einen Witz? Ich habe gefunden, nein, das ist ernst. Ich finde, ich wollte euch jetzt eben weitergeben, was ich gelernt habe. Dass ich so einer Hütte still, allein zuhause viel mehr Mut und viel mehr Realität, Wahrheit, Menschlichkeit einem auf dem Weg begegnet, als auf dieser eigenen Nordwand. Aber ja, sie haben es dann abgelehnt. So ist das. Und jetzt bin ich zurzeit auf dem Weg mit Vorträgen, mit dem Buch und muss selber immer wieder Gespür und Vorsicht bewahren, was angesagt ist. Ich möchte dich einfach davor warnen, wenn ich das darf, als jüngerer Mensch. Ich habe nicht so viel Erfahrung im Leben, vielleicht wie du. Aber wenn ich dir etwas sagen kann, ist, es müsst doch nicht all den Kopf anschlagen, so wie ich, und blind werden, um erst zu sehen. Meine Blindheit ist halt so etwas, ich habe wie die Augen gedrüllt, nach hinten gesehen, an meinen Hinterkopf und oben ab ins Herz. Und ich wünsche mir für dich, dass das nicht bei dir der Fall ist, dass man die Emotionen, die Schmerzen nicht verbunkern müssen, sondern dass du lernst und darfst ehrlich sein. Und vielleicht ist das für dich ein Schritt zu Gott. Weißt du, auch wenn Gott für dich einfach am Anfang nur ein leeres Wort ist in der Luft, einfach, dann nimmst du dich einfach als einen Gesprächspartner an, wo du kannst ehrlich sein und er dir zulässt. Und ich glaube auch, dass er sich dir wird zeigen. Ich habe keine Ahnung, wie. Aber mir hat er sich gezeigt mit meiner Frau, wo ich einfach merke, es gibt eine Liebe, die nicht aufs Aussen bedacht ist. Wie ihr schon herausgefunden habt, ich komme von Zürich. Werde ich ausgelacht? In Zürich habe ich halt schon gelernt, die Liebe kann ich mir nur mit ein bisschen Waschbrettbauch und Parfüm und eben vielleicht so einer Leistung verdienen. Aber es gibt andere Wege noch, andere Wahrheiten von der Liebe. Und das ist, glaube ich, sehr eine göttliche. Zum Schluss, wenn ich ein Fazit muss zusammennehmen aus meinen letzten 7 Jahren, ist es so, dass ich sage, hey, du weißt nie, wie es kommt. Und probier ehrlich zu sein zu dir, auch wenn es nicht so ist, wie du es gerne hättest. Probier das anzunehmen, zu akzeptieren, damit umzugehen, zu wissen, wohin mit diesen Emotionen. Und Gott bewahre uns davon, dass man so den Mitmenschen auslöhnt. Wenn ich dir zum Schluss etwas weitergeben kann, ist vielleicht die eigene Blindheit einzugestehen. Und ich habe lange gehabt, bis ich das konnte. Und darum, auch erst jetzt, als ich es kann, getraue ich mich, einen blinden Führhund anzunehmen. Weil dann zeige ich allen und jedermann, ja, meine lieben Mitmenschen, ich bin blind. Also ich konnte den blinden Führhund lange nicht können und wollte annehmen, weil ich mich nicht outen wollte. Weil mit dem blinden Stock bin ich immer noch ziemlich stark. Ich bin immer noch allein. Ich kann immer noch in die Ferien alleine fliegen, Bahnhof, Flughafen. Ich kann alleine da die Stege und so ist ja kein Problem. Weil ich kann das. Ich bin immer noch eben ein bisschen etwas wert. Aber mit dem blinden Führhund, dann gebe ich ja ganz zu, ja, ich brauche Hilfe. Jeden Tag. Und jetzt sogar von einem Tier. Und habe dabei gelernt, dass das nicht eine Schwäche ist. Die Band kann doch sonst vorkommen und mal ein bisschen das einspielen. Von dem Gefühl her. Und geh doch einfach mal rein mit der Musik, vielleicht schliesse ich die Augen. Die Augenbinde übrigens ist auch ein Geschenk, den darf ihr heimnehmen, wenn ihr wollt, und sonst lasst ihr es liegen. Aber spürt doch dem mal nach, wie sie euch tut. Wenn ihr einfach merkt, hey, wow, das gibt's. Die Wahrheit. Ich bin liebenswert. Es gibt Mitmenschen. Es gibt Gott, Jesus, der dich liebt. Unabhängig davon, wer oder was du bist und leistest.